Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr. Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Der Ständerat hält an der Boni-Steuer fest. Nur so könne man die Abzockerinitiative bekämpfen. Ungarns Regierungschef plant einen neuen Coup. Schulden der Bürger sollen auf die Banken abgewälzt werden. Und allem Widerstand zum Trotz, der Kampfeswille der libyschen Rebellen ist ungebrochen. Das zeigt unser Bericht aus der Nähe von Tripolis. Guten Morgen. Im Studio heute früh sind Karin Britsch und Andrea Joost. Sie hat die Nachrichten.
Der Ständerat beharrt auf einer Bonussteuer. Diese soll in den Gegenvorschlag zur Abzockerinitiative integriert werden. Das Modell des Ständerats sieht vor, dass Unternehmen Vergütungen von über 3 Millionen Franken nicht mehr von den Steuern abziehen können. Der Nationalrat hatte die Bonussteuer im Frühling knapp abgelehnt. Sagte er ein weiteres Mal Nein, ist die Bonussteuer gescheitert. National- und Ständerat sind sich weiterhin nicht einig, wie Hausarzt- und HMO-Modelle gefördert werden sollen. Der Nationalrat beharrt darauf, dass die Krankenkassen überall solche Managed-Care-Modelle anbieten müssen. Das lehnte der Ständerat bisher ab. Uneinigkeit besteht auch bezüglich der Anreize. Wer sich einem Managed-Care-Modell anschließt, wird mit einem tieferen Selbstbehalt belohnt. Der Ständerat will allerdings diesen tiefer ansetzen als der Nationalrat. Diese Vorlage geht nun in die Einigungskonferenz. US-Präsident Obama will sein Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen unter anderem damit finanzieren, dass die Steuerabzüge für Reiche reduziert werden. In einer Rede rief er den Kongress dazu auf, das Programm im Umfang von 450 Milliarden Dollar ohne Verzug gutzuheißen und damit gegen die Arbeitslosigkeit vorzugehen. Die Arbeitslosigkeit in den USA liegt bei 9,1%. Das Land stehe vor einer nationalen Krise, sagte Obama. In Ungarn hat Ministerpräsident Orbán ein Gesetz vorgestellt, das verschuldeten Bürgern aus der Patsche helfen soll. Es geht um Bankkunden, die wegen der günstigen Zinsen Kredite in Schweizer Franken aufgenommen hatten und diese nun nicht mehr bezahlen können. Orbán schlägt vor, dass die Kredite aufgrund eines fixen Wechselkurses zurückgezahlt werden können. Zudem sollen die betroffenen Banken einen Teil der Verluste übernehmen. In der libyschen Hauptstadt Tripolis hat der Präsident des Nationalen Übergangsrates erstmals eine öffentliche Rede gehalten. Ziel sei es, einen Rechtsstaat und einen Sozialstaat aufzubauen, in dem die Scharia die wichtigste Quelle der Gesetzgebung sei, sagte Mustafa Abdul Jalil. Die Rede auf dem Platz der Märtyrer wurden von tausenden Anhängern verfolgt. In New York hat der Serbe Novak Djokovic das Tennis US Open gewonnen. Djokovic bezwang den Spanier Rafael Nadal in 4 Sätzen, 6:2, 6:4, 6:7 und 6:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.061 Punkten, plus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.597 Punkten, plus 0,7%. Der Dollar wird zu 87,98 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,44 bzw. zu einem Dollar 36,87. Das Wetter ziemlich sonnig, Richtung Jura und Hochrhein zeitweise Wolkenfelder. Am Abend gibt es aus Nordwesten immer mehr Wolken und etwas Regen. Temperatur im Norden um 24 und im Süden bis 27 Grad.
Sie sind bei Heute Morgen. Der Kampf um die Bonissteuer geht in die nächste Runde. Der Ständerat will an dieser Steuer für Vergütungen ab 3 Millionen Franken festhalten. Denn nur mit einer Bonissteuer lasse sich der Abstimmungskampf gegen die Abzockerinitiative gewinnen, wurde im Ständerat argumentiert. Damit ist der Angriff des rechten Lagers auf die Bonissteuer abgewehrt, zumindest vorläufig. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Die Gegner der Bonissteuer bleiben hartnäckig. Trotz hin und her in der Abzockerdebatte und obwohl der Ständerat schon einmal Ja gesagt hatte zur Bonissteuer ab 3 Millionen Franken, startete der freisinnige Ständerat Pankratz Freitag einen weiteren Angriff auf diese Bonissteuer.
Es ist eine Steuer für Unternehmen, nicht etwa für Grossverdiener, sondern für Unternehmen. Und das schwächt unseren Wirtschaftsstandort und das passt gar nicht zu den aktuellen Diskussionen über die wirtschaftliche Situation unseres Landes.
Aus Sorge um den Wirtschaftsstandort wollte der FDP-Ständerat auf die Vorlage samt Bonisteuer nicht eintreten. Dem indirekten Gegenentwurf zur Abzockerinitiative wäre ohne Bonisteuer ein symbolträchtiger Zahn gezogen worden. Das wollte CVP-Ständerat Konrad Graber so nicht akzeptieren.
Wer hier jetzt für nicht mehr Eintreten plädiert, setzt sich dem Vorwurf aus, keine Maßnahme mit Wirkung gegen die Abzockerei beschließen zu wollen.
Die rigide Abzockerinitiative, warnte SP-Ständerat Claude Janjak, sei gar populär.
Umso wichtiger ist, dass man in der Abstimmung, falls man gegen diese Initiative antreten muss, eben einen indirekten Gegenvorschlag vorlegen kann, der etwas bietet, auch in der öffentlichen Debatte.
Eine Mehrheit von linken und CVP-Ständeräten folgte dieser Argumentation. Künftig sollen Unternehmen Vergütungen ab 3 Millionen Franken also nicht mehr von den Steuern abziehen können. Ohne diese Bonisteuer will der Ständerat keinen Abstimmungskampf gegen die Abzockerinitiative bestreiten. Der Gegenentwurf samt Bonisteuer geht nun zurück in den Nationalrat, der vor ein paar Monaten erst ganz knapp auf die Vorlage nicht eingetreten war.
Der Bericht von Pascal Krauthammer. Sollen Benzin und Heizöl in der Schweiz massiv teurer werden? Über diese Frage wird heute der Nationalrat entscheiden. Ziel einer solchen Verteuerung wäre es, den Ausstoß des Treibhausgases zu reduzieren. Die Wirtschaftsverbände rüsten sich bereits zum Kampf. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Nicht nur vom Klimaschutz sprechen, sondern auch etwas dafür tun. Das war im Frühling das Motto im Ständerat, als die Kleine Kammer Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgase beschloss. Um 20% soll der CO2-Ausstoß bis in 9 Jahren gedrosselt werden. Das gehe nur mit markanten Aufschlägen auf Benzin, Diesel und Heizöl, befand der Ständerat. Bis zu 28 Rappen pro Liter beim Benzin dürfe die Abgabe betragen, bis zu 32 Rappen pro Liter beim Heizöl. Wer mehr für Treib- und Brennstoffe bezahlen muss, verbraucht weniger, ist die Idee hinter den Preiserhöhungen. Solche Aufschläge seien eine inakzeptable Belastung für die Wirtschaft, halten Economy Suisse, der Gewerbeverband und der TCS in einem Schreiben an alle Nationalräte fest. Sollte die Vorlage in dieser Form durchkommen, werde man das Referendum ergreifen. Die Wirtschaft stört sich zudem daran, dass die geplante Revision des CO2-Gesetzes die bisherigen freiwilligen Maßnahmen der Wirtschaft zum Schutze des Klimas untergrabe oder sogar verunmögliche. So werde die erfolgreiche Stiftung Klimarappen zerstört, hält Economy Suisse fest. In der Umweltkommission des Nationalrates, die das Geschäft vorberaten hat, ist die Botschaft teilweise angekommen. Mit 15-11 Stimmen beantragt die Kommission dem Plenum, die Abgabe auf Benzin gänzlich zu streichen. Damit aber finden wiederum Umweltverbände und die linken Parteien, werde es niemals möglich sein, das Ziel einer CO2-Reduktion um 20% zu erreichen. Das Dilemma der Schweizer Klimapolitik heute Vormittag im Nationalratssaal.
Es ist 6.08 Uhr. In Ungarn können Hunderttausende ihre Schulden nicht mehr bezahlen, weil sie Kredite in Schweizer Franken aufgenommen haben. Und dieser gegenüber dem ungarischen Forint viel stärker geworden ist. Regierungschef Viktor Orban will das Problem nun auf eine sehr außergewöhnliche Art lösen. Er verlangt, dass die Banken in Ungarn einen Teil der Schulden erlassen. Zugeschaltet ist nun unser Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Wie soll das denn genau vor sich gehen?
Nun, die Hypothekarschuldner in Ungarn sollen ihre Schweizer Frankenkredite zu einem fixen Wechselkurs zurückzahlen können. Einen Kurs, den die ungarische Regierung auf einem künstlich tiefen Niveau festlegt. Und die Banken wären dann gezwungen, die Differenz zum effektiven Frankenkurs dann selber zu berappen.
Was hieße das denn für die Banken? Würde ihnen damit großer Verlust drohen?
Ja, die Banken würden massive Einbußen hinnehmen müssen. Ein Franken wird derzeit für etwa 250 Forint gehandelt. Die Regierung will aber einen Kurs von 180 Forint festlegen, also um etwa ein Drittel tiefer. Und wenn man bedenkt, dass in Ungarn gut 80% der Hypothekarkredite auf Schweizer Franken lauten, dann kann man sich das Ausmaß und den Schaden, den die Banken da hätten, ungefähr vorstellen. Sie müssten Milliardenabschreiber vornehmen. Und einige wären vermutlich gar nicht in der Lage, diese Last zu stemmen.
Sie haben es gesagt, die Kredite wurden in Schweizer Franken aufgenommen. Sind denn von dieser Idee von Orban auch Schweizer Banken betroffen?
Schweizer Banken dürften kaum betroffen sein. Sie treten auf dem ungarischen Markt nur sehr zurückhaltend auf. Die Kredite lauten, wie Sie sagen, auf Schweizer Franken, aber sie wurden entweder von einheimischen ungarischen Banken oder aber vor allem von österreichischen Banken ausgegeben. Die österreichischen Banken, die dominieren das Geschäft in Ungarn. Entsprechend harsch fällt dann auch die Reaktion aus Wien aus. Außenminister Spindelegger befürchtet, dass die österreichischen Banken die Reserven ihrer Mutterhäuser anzapfen müssten und sogar in ihrer Existenz bedroht sein könnten. Möglich auch, dass sich ausländische Banken nun einen Rückzug aus Ungarn überlegen, was dann wiederum für die ohnehin schon darbende ungarische Wirtschaft nicht sehr vorteilhaft wäre.
Nun ist Regierungschef Orban ja bekannt für radikales Vorgehen, Stichwort Mediengesetz in Ungarn, Stichwort Kirchengesetz. Geht er hier zu weit oder ist sein Vorgehen gerechtfertigt?
Nun, die Banken trifft gewiss eine Mitschuld am ganzen Schlamassel. Sie haben in der Boomphase ihre Kunden kaum über die Risiken informiert, haben auch kaum Sicherheiten verlangt. Für alles und jedes gaben sie Fremdwährungskredite aus. Der Franken war billig, die Zinsen waren tief und viele Ungarn konnten der Versuchung nicht widerstehen, gingen die Verpflichtung ein, ohne zu wissen, was das für Konsequenzen haben könnte. In Ungarn fehlt noch vielen die Erfahrung mit der Marktwirtschaft. Ihnen ist nicht klar, was das heißt, sich derart zu verschulden. Sie gehen davon aus, dass im Notfall dann schon jemand für sie einspringt, der Staat oder eben die Banken. Und genau diese Hoffnung versucht nun Orban mit seinem populistischen Vorschlag zu erfüllen. Noch ist es ja erst ein Plan der Regierung, aber angesichts der Mehrheitenverhältnisse in Budapest kann man davon ausgehen, dass ihn das ungarische Parlament wohl ohne wesentliche Änderungen absegnen wird. Aber der Bankenverband, der drohte auch schon mit einer Verfassungsklage.
Das waren Einschätzungen von Marc Lehmann direkt aus Prag. Und nun nach Libyen. Premiere gestern Abend in Tripolis. Vor tausenden Anhängern hielt der Präsident des Nationalen Übergangsrates, Mustafa Abdel Jalil, erstmals eine Rede auf dem Platz der Märtyrer in Tripolis, begleitet von einem großen Sicherheitsaufgebot. Während Abdel Jalil in die Zukunft schaut, kämpfen die libyschen Rebellen in der Gegenwart und stoßen auch 3 Wochen nach dem Einmarsch in der Hauptstadt Tripolis noch immer auf Widerstand. Bani Walid und auch Gaddafis Geburtsort Sirte werden noch immer von Gaddafi-Treuen kontrolliert. Doch der Kampfeswille der Rebellen ist ungebrochen. Zwischen der tunesisch-libyschen Grenze und Tripolis hat Veronika Meyer einige Aufständische getroffen, die auf ihren Einsatz warten.
Sie nennen es ihre 5-Sterne-Unterkunft, ihr aktuelles Hauptquartier an der Straße, die nach Tripolis führt. Es ist ein großzügiges Gebäude, einst die Firma eines Gaddafi-Getreuen. In der Einfahrt stehen mehrere Pickups, beladen mit schweren Waffen und Maschinengewehren. In der mit rotem Teppich ausgelegten Eingangshalle läuft ein Fernseher. Im Büro des früheren Firmenchefs mit großem Schreibtisch und ausladenden weißen Sesseln hat sich rund ein Dutzend Männer versammelt. Seit mehr als 2 Wochen sind sie hier, gekommen aus allen Landesteilen, der jüngste 17, der älteste 48 Jahre alt. Vereint gegen Gaddafi und bereit für einen weiteren Kampf in Bani Walid, in Sirte oder in Sepa im Süden. In 4-5 Tagen sollte es losgehen, sagt Kommandant Adfil Idrissi, ein zurückhaltender, bärtiger Mann. Vor etwas mehr als einem halben Jahr arbeitete er noch als Informatiker, jetzt trägt er Militärkleidung. Egal, wohin sie gerufen würden, sagt er, sie seien bereit. Angst haben sie keine mehr, dafür haben sie schon zu viele Kämpfe hinter sich. Die einzige Frage, die ihn umtreibe, sei, so sagt Adfil Idrissi, warum nur sind wir nicht früher aufgestanden gegen Gaddafi? Warum nur haben wir 42 Jahre lang geschwiegen? Warum? Statt zu antworten, schweigt er. Ein Kampfgefährte, Gilan Latushi, kommt ihm zu Hilfe.
أحد السياسات القذافي تغييب الشعب Gaddafi
hat uns abgeschottet von der Welt, sagt er. Gaddafi hat uns unsere Rechte beraubt und uns Libyer gegeneinander aufgehetzt. Doch das sei jetzt vorbei. Und wo auch immer sich Gaddafi verstecke, fügt Kommandant Idrissi an, er werde seiner gerechten Strafe kaum mehr entkommen. Ob er damit den Tod meint, lässt er offen.
Der Bericht von Veronika Mayer, hier in Heute Morgen. Andreas Lüzi ist für die Inhalte verantwortlich, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.